Deutschlandfunk, das war der Tag.
Es kommt einem schon irgendwie bekannt vor, wie vor fast jedem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Politik ähneln sich die Forderungen am Vorabend. Länder mit niedrigen Infektionszahlen sind für Lockerung, Länder mit hohen Infektionsgeschehen halten dagegen. Auch vor dem morgigen Gipfel sind die Bundesländer gespalten. Das Bundeskanzleramt fordert laut einer Beschlussvorlage eine Verlängerung des Lockdown bis Ende April. Nach den letzten Beschlüssen Anfang März sagte Kanzlerin Merkel noch:
Der Frühling 2021 wird anders sein als der Frühling vor einem Jahr.
Nach dem Frühlingsanfang gestern zeichnet sich aber ab, einen großen Unterschied wird es nicht geben. In der Maskenaffäre gerät jetzt auch Gesundheitsminister Jens Spahn in den Fokus. Der Arbeitgeber seines Ehemanns war in Maskengeschäfte involviert. In Bayern versucht die CSU, ihre geschäftstüchtigen Mitglieder mit schärferen Regeln zur Vernunft zu bringen. Und die Bundestagsabgeordnete Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern ist tot. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit in der Aserbaidschan-Affäre. Auch dazu gleich weitere Informationen. Ich bin Jonas Rehse, herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Am Freitag noch Impfgipfel, morgen dann die nächste Bund-Länder-Schalte. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen der Länder, sie wollen darüber beraten, wie die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie aussehen könnten. Eigentlich war beim letzten Beschluss Anfang März ja eine Art Automatismus vorgesehen. Der scheint jetzt aber vor allem den Ländern zu wenig zu sein, die auf Osterurlaube hoffen. Sie fordern Ausnahmen. Trotz bundesweit steigender Zahlen. Offizielle Inzidenz heute 103. Welche Diskussion sich da für morgen abzeichnet, berichtet Johannes Kuhn.
Städte und Kommunen warnen. Die Corona-Maßnahmen verlieren vor Ort an Akzeptanz. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, zu unserem Hauptstadtstudio.
Also wir erleben schon eine gewisse Ermüdungserscheinung und das bedeutet für Bund und Länder am Montag mehr für Vertrauen zu werben, mehr Mut zu haben und klare, verständliche, einheitliche Regelungen. Das heißt nicht, dass man nicht regionale Besonderheiten beachtet.
Klar ist, die dritte Welle hat Deutschland erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag 13.700 Neuinfektionen. In 8 Bundesländern liegt der Inzidenzwert inzwischen über der Notbremsenschwelle von 100. Bundesweit liegt der Inzidenzwert bei 104. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Entwicklung am Freitag so kommentiert.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue.
Einem ersten Beschlussentwurf zufolge sollen die geltenden Maßnahmen bis in den April hinein verlängert werden. Diskussionsbedarf gibt es aber trotzdem genug, zum Beispiel wie einheitlich die Notbremse umgesetzt wird. Brandenburg hatte den regional erlaubten Inzidenzwert zwischenzeitlich auf 200 verdoppelt, dies aber wieder kassiert. Andere Städte und Regionen, zum Beispiel Frankfurt am Main, hatten trotz überschrittener 100er-Marke keine Maßnahmen ergriffen und sich an den zunächst niedrigeren Werten des Bundeslands orientiert. Notbremse ja oder nein? Städte- und Gemeindevertreter Landsberg fordert, den Blick zu weiten und neben dem Inzidenzwert auch andere Faktoren zu berücksichtigen.
Natürlich kann man hinschauen und sagen, wie ist denn die Situation der Krankenhäuser jetzt nicht in ganz Deutschland, sondern in der Region, wo ich handeln soll? Oder ist es ein Infektionsherd, den ich genau beschreiben kann? Also das berühmte Krankenhaus, die Firma. Oder wie ist die Situation bei den Schnelltests? Schaffe ich es, flächendeckend die Leute jede 2-3 Tage zu testen.
Wenn sich am Montag Bund und Länder zusammenschalten, öffnet in Rheinland-Pfalz, Inzidenzwert 74, die Außengastronomie. Voraussetzung ist allerdings ein negativer Schnelltest. SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert, regional mit Hilfe solcher Tests flexibler zu werden. Modellkommunen oder Landkreise mit einer Inzidenz unter 100 könnten zum Beispiel im Kulturbereich oder dem Einzelhandel weiter öffnen. Voraussetzung wären aber ein lückenloses Testen und eine gut funktionierende Kontaktverfolgung. Zugangsvoraussetzung wäre immer ein tagesaktueller Corona-Schnelltest. In der ersten Beschlussvorlage, die von den SPD-Ländern stammt, sind solche Modellprojekte zeitlich begrenzt vorgesehen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder signalisierte am Sonntag seine Zustimmung. Er forderte:
Auf der einen Seite eine Notbremse zu haben, die dann wirkt. Und umgekehrt muss man überlegen, gibt es Möglichkeiten, durch Impfen und durch Testen die ein oder andere Option zu schaffen, die selbst in einem strengen Lockdown möglich ist.
In Sachen Osterurlaub soll das Robert-Koch-Institut eine Einschätzung zu Ferienwohnungen und Ferienhäusern liefern. Konkret geht es darum, ob solche Urlaubsformen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen ihren Landesbewohnern Osterurlaub im eigenen Bundesland ermöglichen. Voraussetzung sei die Übernachtung in Ferienhaus, Ferienwohnung oder Wohnmobil sowie entsprechende Schnelltestnachweise. Angesichts dessen, dass gerade Ferienflieger nach Mallorca abheben, sei ein Verbot niemandem vermittelbar. Der Mallorca-Urlaub soll laut Beschlussvorlage allerdings zumindest unattraktiver werden. Die Reiserückkehrer müssen sich demnach künftig vor der Einreise nach Deutschland testen lassen und sich nach der Rückkehr in häusliche Quarantäne begeben.
Ja, wenn Mallorca erlaubt ist, dann muss Heiligendamm eben auch erlaubt sein, so die einfache Logik mancher Länderchefs, die aber nicht ganz stringent ist, denn Mallorca ist eben kein deutsches Bundesland, auch wenn mancher Urlauber das anders sieht. Nach monatelangen Reisebeschränkungen sind heute jedenfalls die ersten Flugzeuge des größten Reisekonzerns TUI wieder mit Urlaubern aus Deutschland nach Mallorca gestartet. Nicht unbedingt zur Freude aller Politiker dort. Oliver Neuroth.
Die Osterwoche birgt ein extremes Risiko, sagte Regionalpräsidentin Armengol der Zeitung Diario de Mallorca. Beim Thema Lockerungen müsse man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sehr behutsam vorgehen, um die wichtige Sommersaison nicht zu gefährden. Sollten die Corona-Fallzahlen wieder steigen, will die Balearenregierung umgehend neue Beschränkungen einführen. Zurzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz auf Mallorca und seinen Nachbarinseln bei etwa 20. Dennoch müssen Cafés und Restaurants um 17 Uhr schließen, ab 22 Uhr gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Seit einer Woche ist Mallorca aus Sicht der deutschen Behörden kein Corona-Risikogebiet mehr. Die Insel füllt sich langsam. Seit diesem Wochenende gibt es wieder deutlich mehr Flugverbindungen zwischen Deutschland und Mallorca. Allerdings sind nur etwas mehr als 50 der insgesamt 1000 Hotels der Insel geöffnet.
Medizinische Atemmasken sind nicht unbedingt das Kerngeschäft von Hubert Burda Media. Und doch hat das Unternehmen mehrere hunderttausend FFP2-Masken an das Bundesgesundheitsministerium verkauft. Besonders brisant dabei, der Ehemann von Minister Jens Spahn ist Büroleiter der Burda-Repräsentanz in Berlin. Lothar Lenz mit den Einzelheiten.
Der Spiegel hatte berichtet, dass das Bundesgesundheitsministerium im letzten Frühjahr mehr als eine halbe Million FFP2-Masken über den Burda-Verlag gekauft habe. Der Verlag hatte die Masken nach eigenen Angaben in Singapur besorgt, zum Stückpreis von umgerechnet 1,60 Euro. Genau diesen Kaufpreis habe der Bund später dem Burda-Verlag auch erstattet. Weil der Ehemann von Jens Spahn, Daniel Funke, die Hauptstadtvertretung des Burda-Verlags in Berlin leitet, hatte der Spiegel einen möglichen Interessenkonflikt nahegelegt. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, Funke sei über das Maskengeschäft weder informiert gewesen noch daran beteiligt. Auch habe der Burda-Verlag an der Maskenlieferung nichts verdient. Der Bund hatte im vergangenen Frühjahr eine hohe Stückzahl an FFP2-Masken ohne Ausschreibung gekauft, weil die Masken auf dem Weltmarkt schwer zu beschaffen waren. Auch die Maskenkäufe, bei denen mehrere ehemalige Unionsabgeordnete offenbar hohe Provisionen kassierten, stammen aus dieser Zeit.
Über die mögliche nächste Maskenaffäre war das Lothar Lenz. Gebeutelt von den eigenen Maskenaffären hat die bayerische CSU nun vor, die eigenen Regeln für Abgeordnete zu verschärfen. Ein 10-Punkte-Plan wurde jetzt dazu vorgelegt, der nun alle Nebeneinkünfte und Beteiligungen in Zukunft offenlegen soll. Spätestens der Fall Sauter hat den Druck wohl so stark werden lassen, dass die CSU ihre jahrelange Blockadehaltung in dieser Hinsicht hat aufgeben lassen. Der ehemalige Justizminister Bayerns hat mittlerweile alle seine Parteiämter abgegeben. Lisa Weiß mit den Einzelheiten des heutigen Tages.
Für eine neue CSU brauche es neue Regeln und einen neuen Geist, sagt Markus Söder und macht sogleich am Anfang klar, er will vorwärts schauen, nicht zurück. Mit dem 10-Punkte-Plan, den er vorstellt, will er für mehr Transparenz sorgen. Mit einem verschärften CSU-eigenen Verhaltenskodex, die durch die Maskenaffäre angeschlagene Partei vor der Bundestagswahl im Herbst wieder auf Kurs bringen.
Wir werden alle Parlamentarier aller Ebenen abfragen zu ihren Nebentätigkeiten und Beteiligungen. Wir wollen ein komplettes und umfassendes Bild haben, bis in die kleinste Verästelung hinein. Und fordern eine Integritätserklärung von jedem Einzelnen, dass alle Regeln des Verhaltenskodex erfüllt worden sind. Dies ist nicht ein zahnloser Tiger, sondern wird ein scharfes Schwert werden.
Wer die Integritätserklärung unterschreibt und dann dagegen verstößt, der muss mit dem Parteiausschluss rechnen. Aber was heißt das alles konkret? Erstens, wer für die CSU in den Landtag oder den Bundestag will und sich weigert, Nebeneinkünfte und Unternehmensbeteiligungen offenzulegen, soll nicht aufgestellt werden. Zweitens, wer im Parlament Führungsaufgaben hat, soll keine Nebentätigkeit mehr ausüben dürfen. Und die Interessen Einzelner zu vertreten und dafür bezahlt werden, das soll Abgeordneten in Zukunft auch verboten werden.
Es gibt Einschränkungen für manche, aber es ist ein klares Signal für alle. Wir wollen in den Parlamenten in der Zukunft klare Regeln haben und überhaupt keine Zweifel- oder Anscheinsprobleme haben.
Der Parteivorstand muss die Neuerungen noch absegnen, aber das dürfte Formsache sein. Interessant ist eine andere Frage. Wie sollen die Rechtsanwälte unter den CSU-Abgeordneten ihre Nebentätigkeiten genau angeben? Sie unterliegen ja der Schweigepflicht. Details seien noch nicht geklärt, räumt CSU-Generalsekretär Markus Blume auf Nachfrage ein.
Die Aufgabe jetzt der Fraktionen und den Parlamenten ist dafür, geeignete Verfahren zu finden, den Mandantenschutz auf der einen Seite zu gewährleisten, auf der anderen Seite aber auch das berechtigte Interesse an Transparenz, was Einkünfte angeht, einzulösen.
Das Ziel der CSU ist klar, wieder in die Offensive kommen. Nach dem Skandal, der zu einer schwerwiegenden Krise für die Partei werden könnte, nach den Vorwürfen der Bestechlichkeit gegen prominente Abgeordnete wie Alfred Sauter oder Georg Nüßlein, die sich an staatlichen Geschäften mit FFP2-Masken bereichert haben sollen. Der Bundestagsabgeordnete Nüßlein ist schon vor einigen Tagen aus der CSU ausgetreten. Jetzt hat auch der Landtagsabgeordnete Sauter erklärt, er trete von allen Parteiämtern zurück. Sein Landtagsmandat will er aber behalten. Doch Rücktritte und 10-Punkte-Plan reichen der Opposition im Bayerischen Landtag nicht. Zu lange habe die CSU das alles geduldet, sagt zum Beispiel der FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen.
Es ist gut, wenn sie dieses Amigo-System jetzt endlich beendet. Aber das ersetzt noch nicht die schonungslose Aufklärung des Maskenskandals, die wir jetzt dringend brauchen. Wir wollen wissen, was ist gelaufen, wer hat profitiert und wer wusste davon. Dafür sollte ein unabhängiger Sonderermittler Einblick in alle relevanten Unterlagen der Regierung erhalten.
Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, fordert Aufklärung.
Jetzt stehen Markus Söder und Markus Blume unter massivem Druck und zeigen sich verbal aufgeschlossen. Ich möchte Taten sehen.
Und auch der SPD-Abgeordnete Florian von Brunnen findet die Offenlegung der Nebeneinkünfte, die strengeren Regeln, völlig richtig, fordert aber noch mehr Aufklärung und Transparenz. Er ist der Meinung,
dieser Maskenskandal bedeutet politische Lebensgefahr für die CSU und gefährdet die Kanzlerkandidatur von Markus Söder. Deswegen musste er jetzt die Notbremse ziehen.
Ob Markus Söder wirklich Kanzlerkandidat werden will und welche Chancen er hat, das ist aber noch einmal eine ganz andere Frage.
Soweit der Bericht von Lisa Weiß. Im vergangenen Jahr ist es den Bäumen in Deutschland so schlecht ergangen wie noch nie. Seit Beginn der Erhebung dazu im Jahr 1984. Das geht aus dem aktuellen Bericht zum Zustand der Wälder in Deutschland hervor. Ende Februar wurde er veröffentlicht. Sturmschäden, Dürre und Schädlinge, allen voran der Borkenkäfer, sie alle haben dem Wald schwer zugesetzt als eine Folge des Klimawandels. Am heutigen Tag des Waldes, deshalb drei kurze Gedenkminuten von Birgit Schmeitzner.
Der Wald ist ein Alleskönner. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht von Heimat und grüner Lunge, von einem Raum für Sport und Erholung, vom Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Der Wald sei Arbeitgeber und vor allem Klimaschützer.
Der Wald in Deutschland holt jährlich rund 60 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid aus der Luft und speichert die Treibhausgase im Holz. Und bis zu 14% entlasten der Wald und die Verwendung von Holzprodukten unsere deutsche Bilanz der Treibhausgasemissionen.
Das sei eine enorme Leistung. Der Alleskönner Wald funktioniert aber nur dann richtig, wenn es ihm auch gut geht. Und das ist nicht der Fall. Ein Dürrejahr nach dem anderen, Stürme und dann auch noch Schädlinge wie der Borkenkäfer, der bei den stressgeplagten Bäumen leichtes Spiel hat. Nur noch jeder fünfte Baum steht mit voller Krone gesund da. Laut Klöckner fielen in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 171 Millionen Kubikmeter Schadholz an. Viel davon soll raus aus den Wäldern und außerdem soll es mehr Wälder geben, die besser mit Trockenheit klarkommen. Das alles ist allein über den Holzerlös nicht zu finanzieren. Bund und Länder stellen Fördermittel bereit.
Wir helfen den Waldbesitzern, wir helfen den Forstwirten effektiv, unkompliziert und auch schnell, die Schäden zu räumen, neue, resiliente, also standortangepasste Bäume zu pflanzen.
Aus einem Bund-Länder-Topf wurden im vergangenen Jahr gut 200 Millionen Euro ausgezahlt, die größten Beträge nach Bayern und Nordrhein-Westfalen. Tausende Kommunen haben zudem einen Antrag auf die neue Bundeswaldprämie gestellt. Hier wurden rund 110 Millionen Euro bisher überwiesen. Insgesamt stehen laut Klöckner 1,5 Milliarden Euro bereit. Nach Ansicht von Jürgen Bauhus, der den Beirat des Landwirtschaftsministeriums für Waldpolitik leitet, ist das allerdings eine verschwindend geringe Summe. Bauhus rechnet am Beispiel Waldprämie vor.
Wenn man das mal vergleicht mit den Summen, die ein Landwirt erhält, dann sprechen wir über Größenordnung von 250 bis 300 Euro je Hektar jedes Jahr. Und jetzt haben wir für den Wald eine einmalige Summe, die darunter liegt.
Bauhus fände ein anderes Modell besser, etwa eine Bundesstiftung, die durch die CO2-Bepreisung finanziert wird. Aus diesem Topf könnte dann dauerhaft Geld in den Aufbau von anpassungsfähigeren Wäldern fließen. Wälder mit mindestens 3 bis 4 verschiedenen Baumarten, die an den Standort passen, sich gut vertragen und vielen Unwägbarkeiten trotzen.
Dass man da Baumarten drin hat, die trockenstressresistent sind, dass man Baumarten drin hat, vielleicht Feuer aushalten können, auch die Windwurf stabil sind.
Und die den Klimawandel mitmachen, auch noch in 50 oder 100 Jahren passen.
Zum Tag des Waldes war das Birgit Schmeitzner. Im Zusammenhang mit der Munitionsaffäre im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr wurden jetzt disziplinare Vorermittlungen gegen den Kommandeur der Einheit Brigadegeneral Markus Kreitmeier eingeleitet. Georg Schwarte.
Das hat jetzt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer entschieden und hat die Wehrdisziplinaranwaltschaft des Sanitätsdienstes damit beauftragt. Dem Kommandeur des KSK, Brigadegeneral Kreitmeier, wird angelastet, dass Soldaten seiner Eliteeinheit im vergangenen Jahr gehortete oder auch gestohlene Munition ohne weitere Registrierung im Rahmen einer Amnestie zurückgeben konnten. Erklärtes Ziel der Aktion damals war es gewesen, die verschwundene Munition wieder unter Kontrolle zu bringen. Wie jeder Soldat habe Kreitmeier jetzt ein faires und transparentes Verfahren verdient, so die Verteidigungsministerin. Während der disziplinaren Vorermittlungen bleibe Kreitmeier auf seinem Kommandeursposten. Kramp-Karrenbauer und der Generalinspekteur Zorn, Deutschlands ranghöchster Soldat, wollen das KSK mit Sitz in Calw morgen besuchen, um vor der Veröffentlichung eines zweiten Zwischenberichts zum Reformprozess im KSK persönlich zu den Soldaten zu sprechen. In der Vergangenheit war es zu rechtsextremistischen Vorfällen in der Truppe gekommen. Kreitmeier führt nach zahlreichen Skandalen gerade einen Reformprozess in der Eliteeinheit des deutschen Heeres durch.
23 Uhr gleich 24, der Deutschlandfunk. Simone de Beauvoir der islamischen Welt. So wird Nawal el-Saddawi gerne bezeichnet. Sie gilt als eine der prominentesten und streitbarsten weiblichen Stimmen im arabischen Raum. In über 40 Büchern kämpft sie gegen die Unterdrückung von Frauen und Mädchen in der arabischen Gesellschaft. Und damit hat sie sich viele Feinde gemacht. Jetzt ist el-Saddawi im Alter von 89 Jahren gestorben. Björn Blaschke blickt auf ihr Leben zurück.
Nawal el-Saddawi war in der arabischen Welt bekannt dafür, Diskussionen auszulösen. Die studierte Medizinerin kämpfte für die Gleichberechtigung von Frau und Mann und gegen weibliche Genitalverstümmelung, von der sie nach eigenen Angaben ebenfalls betroffen war. Vor 11 Jahren sagte sie in einem Interview mit dem britischen Guardian: Ich war sehr jung, 6 oder 7. Es ist ein Albtraum. Aber dann passierte etwas. Man sagt Kindheitsamnesie. Du vergisst. Und dann plötzlich erinnerst du dich wieder. Bei mir war es, als ich Medizin studierte, als ich Mädchen untersuchte und Frauen, die beschnitten waren. Dann kam es in mein Bewusstsein zurück. Und dann habe ich angefangen, dagegen zu rebellieren und dagegen zu schreiben. Mehrere ihrer Bücher sind in Ägypten und anderen arabischen Ländern verboten, weil sich el-Saddawi in ihnen mit Tabuthemen wie Sexualität befasste. Anfang der 80er Jahre ging sie als Oppositionelle unter Präsident Anwar Sadat ins Gefängnis. Nach Sadats Ermordung und dem Amtsantritt von Hosni Mubarak wurde sie jedoch wieder entlassen und führte ihren Kampf weiter. Sie schaffte damit Aufmerksamkeit im Ausland, veröffentlichte auch im deutschsprachigen Raum einige Bücher, machte sich aber zu Hause in Ägypten wenig Freunde. Der Gesundheitsminister war gegen mich, religiöse Leute waren gegen mich, Ärzte, meine Kollegen waren gegen mich. Und sie haben gesagt, das ist gegen Gottes Willen. Auch Christen waren gegen mich, weil auch Christen beschneiden. Nach Morddrohungen von Islamisten ging Nawal al-Sadawi 1992 ins Exil in die USA. Als sie nach 5 Jahren wieder nach Ägypten zurückkehrte, bekam sie weitere Probleme, wieder mit fundamentalistisch-religiösen Kreisen. Grundsätzlich forderte al-Sadawi säkulare Gesetze. Sie sagte, im Namen der Männer kontrollierten Christentum und Islam Frauen und nutzten sie aus. Ausdruck des Patriarchats sei beispielsweise das Kopftuch. Ganz in diesem Sinne sprach sich al-Sadawi gegen die Muslimbruderschaft und deren islamistische Verbündete aus, als die nach dem Sturz von Präsident Mubarak 2011 die Regierung bildeten. Und sie begrüßte es, als die Islamisten nach einem Jahr gestürzt wurden, unter anderem vom jetzigen ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Dessen Menschenrechtspolitik wird heute international immer wieder kritisiert. Nawal al-Sadawi jedoch sagte bei der BBC, alles ist relativ. Sisis Herrschaft ist viel, viel besser als die der Muslimbruderschaft. Al-Sadawi mag die Menschenrechtspolitik im heutigen Ägypten auch relativiert haben, weil unter Sisi für Frauen vieles besser wurde. Aber noch längst ist nicht alles gut. Laut Verfassung sind Frauen und Männer gleichgestellt, doch einige Gesetze lassen die Verfassungswirklichkeit anders aussehen. So braucht eine Frau in Ägypten zum Beispiel nach wie vor die Genehmigung ihres Vaters oder Bruders, wenn sie heiraten will. Und das kann auch Nawal al-Sadawi, die Mutter des Feminismus in der arabischen Welt, nicht gut geheißen haben.
Und jetzt zum Abschluss der Sendung, wie immer die Presseschau-Redaktion. Katrin Baumhöfer, Sprecher ist heute Volker Hengst.
Als Konsequenz aus der Maskenaffäre verschärft die CSU ihre Regeln für Mandatsträger. Parteichef Söder trat dazu heute vor die Presse. Es war ein Auftritt, wie man ihn von Markus Söder kennt, findet die Süddeutsche Zeitung. Zupackend und ohne Scheu vor klaren Versprechungen. Der CSU-Chef möchte bei den Nebentätigkeiten von Abgeordneten nun die Regeln durchsetzen, die die Opposition schon seit Jahren fordert und die bisher immer am Widerstand der Union gescheitert sind. Das ist zu begrüßen, aber es zeigt auch ein prinzipielles Problem Söders. Er ist schon seit 3 Jahren Ministerpräsident. Er hätte längst für neue Regeln eintreten können, aber er hat es bisher nicht getan. Die Nürnberger Nachrichten halten Söders Ansatz für erfolgversprechend. In den Parlamenten sitzen viele Abgeordnete, deren Nebenverdienste die Diäten bei weitem übersteigen. Das intransparente Stufensystem hat sie geschützt. Damit wäre Schluss, sollte sich die CSU in Berlin wie in München durchsetzen. Das allerdings wäre im Interesse aller, vor allem aber jener Politiker, die ihren Auftrag ehrlich erledigen und sich nicht die Taschen vollschaufeln. Die Augsburger Allgemeine wiederum hegt Zweifel. Schon vor Jahren hat sich die CSU einen Verhaltenskodex gegeben. Der blieb zahnlos, weil niemand so genau interessierte, was etwa ein Herr Sauter alles nebenbei machte. Nach den aktuellen Skandalen schauen alle ganz genau hin. Glaubwürdig kann der Neuanfang aber nur sein, wenn die Parteioberen von nun an wirklich immer hinschauen wollen. Auch wenn diese Affäre ausgestanden ist. Zum nächsten Thema in die Türkei. Das Land ist aus der Istanbul-Konvention ausgetreten, die Gewalt an Frauen verhindern und bekämpfen soll. Dazu die Taz. Dass die Türkei aus der Konvention aussteigt, ist verheerend für die Frauen- und Menschenrechtslage vor Ort. Zum einen zeigt es, wie grundlegend die systematische Unterdrückung von Frauen für autoritäre Regime ist. Auch in Polen wackelt die Konvention. Zum anderen bedeutet es eine konkret steigende Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Frauen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vermutet, der Austritt aus der Istanbul-Konvention soll eine kleine Islamistenpartei einbinden. So will Erdogan die Erosion seiner Wählerbasis stoppen. Bei so viel eisigem Gegenwind wird es für die EU bei ihrem Gipfeltreffen in dieser Woche schwer, die angekündigte positive Agenda gegenüber der Türkei durchzuhalten. Die Badische Zeitung aus Freiburg schließlich sieht die EU schon jetzt düpiert. Noch am Freitag hatte die EU-Kommission mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan konferiert. Man sprach von einer guten Unterhaltung und einem konstruktiven Dialog. Doch nur wenige Stunden später demonstrierte Erdogan mit dem Austritt seines Landes aus der Istanbul-Konvention, wohin die Reise seines Landes geht. Weg von der EU, weg von den europäischen Werten. Die EU und auch Kanzlerin Merkel stehen vor einem Scherbenhaufen.
Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk, die Tageszusammenfassung heute mit Jonas Rehse. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. 6 deutsche Basketballer spielen momentan in der NBA, der besten Basketballliga der Welt in den USA. Eine Liga, die Dirk Nowitzki über fast 2 Jahrzehnte mitgeprägt hatte. 2019 beendet Nowitzki mit 40 Jahren seine sportliche Karriere bei den Dallas Mavericks, zu einem Zeitpunkt, an dem mit Maximilian Kleber bereits ein weiterer deutscher Spieler bei den Mavericks aktiv und bereit ist, das Erbe Nowitzkis anzutreten. Maximilian Kleber kommt, wie Dirk Nowitzki auch, aus Würzburg, spielt auf der gleichen Position wie Nowitzki, seit 2014 auch in der deutschen Nationalmannschaft und wechselt